Sie hören den Kurier.
Ich weiß, dass viele es noch nicht glauben, aber es wird wieder ernst.
Freitag, 11. September. Willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Richard Grasl ist heute am Mikrofon. Einer der aufsehendsten Prozesse hat heute eine dramatische Wende genommen. Nein, es geht nicht um den Prozess gegen Karl-Heinz Grasser, sondern um jenen Bierwirt, von dessen Facebook-Account sexistische Nachrichten an die grüne Politikerin Sigi Maurer geschickt wurden. Heute hätte das Urteil fallen sollen, aber dann kam Willi. Der Willi soll nämlich das Mail abgesetzt haben. Das Problem ist, keiner weiß so genau, wer Willi eigentlich ist. Jedenfalls wurde aber ein Bekennerschreiben von Willi vorgelegt. Sigi Maurers Anwältin Maria Windhager konnte das nicht so recht glauben.
Ich kann das nur als absolut schräg bezeichnen und absolut unglaubwürdig. Ich bin wirklich sehr verärgert. Es ist selten, dass ich so verärgert bin in einem Prozess. Wenn diesem Schreiben irgendein Glauben geschenkt werden sollte, dann wäre es natürlich viel früher vorgelegt worden. Er hat ja nachweislich, es sagt er ja selber, das Schreiben bereits Ende Juli bekommen und legt es heute vor. Und jetzt sollen wir hier sozusagen einen Zeugen aus dem Hut zaubern. Das ist wirklich eine Zumutung.
Wir haben mit Sigi Maurer nach dem Prozess gesprochen. Das Interview hören Sie gleich in diesem Podcast. Urteil gab es übrigens keines. Der Prozess wurde wieder vertagt.
Ich rechne in den nächsten Wochen nicht damit, dass es zu einer Verbesserung der Situation kommt, denn es verlagert sich wieder mehr und mehr nach innen. Die Schulen starten. Das öffentliche Leben findet weniger im Freien statt. Und insofern ist davon auszugehen, dass wir zumindest diese Maßnahmen über den Winter brauchen werden. Und wir können nicht versprechen, dass nicht noch andere Maßnahmen notwendig werden. Ziel ist, einen Lockdown zu verhindern.
Sebastian Kurz heute bei der Präsentation neuer Maßnahmen. Mehr als 500 neue Corona-Fälle hat es gestern wiedergegeben. Und daher gilt ab Montag in ganz Österreich verpflichtend in allen Geschäften der Mund-Nasen-Schutz. Veranstaltungen werden ebenfalls eingeschränkt. Ohne Sitzplätze dürfen Outdoor maximal 100 Personen teilnehmen, Indoor maximal 25. Und besonders vorsichtig soll man auch bei privaten Veranstaltungen sein. Bei Großveranstaltungen mit einem Konzept dürfen Indoor 1500 Menschen, Outdoor nur noch 3000 Menschen sitzen. Das betrifft vor allem Fußballrekordmeister Rapid Wien. Beim heutigen Spiel gegen die Admira dürfen noch 10.000 Zuschauer teilnehmen. Beim nächsten Spiel von Rapid in der Allianz Arena werden es dann nur noch 3.000 sein dürfen. Ebenfalls betrifft es die Gastronomie. Mund-Nasen-Schutz für Kellner ist nun wieder verpflichtend. Speisen und Getränke dürfen indoor nur an Sitzplätzen eingenommen werden. Das heißt, es gibt auch keinen Barbetrieb. Und diese Maßnahmen sind gültig ab Montag 0 Uhr. Dass Sebastian Kurz es lieber gesehen hätte, dass für Wien die Ampel auf Orange geschaltet wird, ist kein Geheimnis. Verhindert hat das aber Gesundheitsminister Anschober. Er hat Kurz frei nach Wilfried sein Orange verpatzt.
Du hast mir mein Orange verpatzt. Du hast mir einen schwarzen Fleck gekratzt.
Aber die nächste Schaltung und damit politische Auseinandersetzung kommt bestimmt spätestens am kommenden Donnerstag. Ja, und wir haben in der Debatte rund um Wien Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker heute erreicht. Meine Kollegin Katharina Zach hat mit ihm gesprochen.
Herr Stadtrat, Sie haben vergangene Woche die Corona-Ampel noch als politisch motiviert fast schon in Frage gestellt. Gestern haben Sie dann strengere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus gefordert. Wie kann man diese Widersprüchlichkeit erklären?
Ich wüsste jetzt nicht, wo die Widersprüchlichkeit liegt. Das eine ist das Instrument, mit dem wir ein ordentliches, brauchbares Bild der letzten 2-3 Wochen sehen wollen. Und auf der Grundlage dieses gemeinsamen Bildes, das die Corona-Kommission zu erarbeiten hat, geht es darum, gemeinsame Maßnahmen zu definieren und Maßnahmen der Gesundheitspolitik zu definieren, die in die Zukunft gerichtet sind. Und die Frage der Maßnahmen ist in die Zukunft gerichtet. Die Qualität der Corona-Kommission und der Unterlagen, die das vorgelegt werden, ist das Zweite. Es ist kein Widerspruch, sondern das sind zwei Dinge, die miteinander zwar in Verbindung stehen, aber unabhängig davon zu betrachten sind. Und Vorige Woche war ich nicht zufrieden mit der Aufarbeitung der unterschiedlichen Parameter, die notwendig sind, um das infektiöse Geschehen in unserem Land richtig zu beurteilen, weil einige der Faktoren nicht berücksichtigt worden sind. Mhm. Und meine Kritik hat dazu geführt, dass der Gesundheitsminister einladen hat, was und die Experten des Bundes gemeinsam mit den Experten der Stadt. Es hat da sehr viele Sitzungen gegeben und einen sehr intensiven fachlichen Austausch gegeben. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, dass ich sehe, dass fachliche Kritik vom Minister aufgegriffen wird und er auch das hält, was er verspricht und was wir uns auch vereinbart haben. Nämlich, dass die Corona-Ampel ein Instrument ist, das wir gemeinsam weiterentwickeln.
Mhm. Welche Maßnahmen fordern Sie jetzt darüber hinaus noch in Wien?
Na, wir brauchen einfach Spielregeln, die erstens simpel sein müssen. Und die Bevölkerung verlangt von uns Kontinuität in den Maßnahmen, die wir setzen. Und ich habe schon im August in den Interviews gesagt, ich finde es nicht glücklich, dass nun ein Teil der Handelsgeschäfte, in bestimmten Arten von Handelsgeschäften, eine Maskenpflicht für die Einkäuferinnen und für die Kunden besteht und in anderen Geschäften nicht. Das ist an sich unlogisch. Und ich glaube, wir brauchen simple Regeln, die auch einer Grundlogik folgen. Der Virus ist ja vollkommen gleichgültig, ob er sich übertragen will in ein Schuhgeschäft, in ein Möbelgeschäft oder in ein Lebensmittelgeschäft. Und daher war das eine unlogische Regelung. Deswegen habe ich darauf gedrängt, dass wir eine Regelung bekommen für den gesamten Handel. Und ich habe ja auch gestern noch gesagt, dass ich ja mit beiden Varianten einverstanden bin, nämlich entweder der Bund regelt das für ganz Österreich oder ich möchte wenigstens die Möglichkeit bekommen, diese Frage auch für Wien zu regeln. Dann kann ich es halt nur in Wien regeln, aber wenigstens was. Mhm. Nun, und ich freue mich da ja oder bin zufrieden, dass heute Regelungen für ganz Österreich von der Regierung angekündigt worden sind und gleichzeitig auch angekündigt wurde, auf eine bestimmte Art und Weise zu regeln, wie wir Länder zusätzliche Regelungen machen. Also wie das dann ausschauen wird, wissen wir noch nicht. Wir kennen ja nur die Ankündigungen. Jetzt schauen wir mal, was da daherkommt an Rechtstexten, auf deren Grundlage wir dann auch entsprechende Forderungen machen können oder nicht.
Das heißt, Sie sind mit den Maßnahmen, die heute verkündet wurden, zufrieden?
Ja, ich bin grundsätzlich durchaus zufrieden, dass es da Reaktion gibt. Ich meine, wir waren erst vor 2 Wochen konfrontiert mit Aussagen der Bundesregierung, dass wir die Maßnahmen in den Pflegeeinrichtungen lockern sollen. Wir waren konfrontiert über den Sommer hinweg, dass quasi sämtliche Spielregeln in der Gastronomie, sämtliche Spielregeln in vielen Bereichen schlicht und einfach gefallen gelassen worden sind und es faktisch ja keiner mehr gegeben hat. Und dazu sozusagen die Reisetätigkeit war natürlich eine Melange, aus der klar war, es werden die Zahlen wieder nach oben gehen. Und das ist jetzt das, was wir jetzt sehen. Ich meine, ich habe in all meinen Interviews der letzten Monate gesagt, ich gehe davon aus, dass es im Herbst nach oben geht. Also bin ich jetzt auch nicht überrascht, dass das jetzt so kommt und dass es so ist. Und wir sehen das ja nicht nur als Entwicklung in Wien, sondern als Entwicklung in ganz Österreich. Im gesamten urbanen Raum der gesamten Republik geht es nach oben, was auch wiederum nicht überraschend ist. Wien hat halt das Glück oder Pech, je nachdem, wie man es betrachten will, dass wir die einzige 2-Millionen-Stadt sind. Und daher unsere Zahlen dann in absolut Wert natürlich immer besonders beeindruckend sind. Aber wenn man als Politiker in Wien tätig ist, dann kennt man das. Und deswegen sage ich ja oft, unser Benchmark ist in Wirklichkeit bei allem Respekt keine zweite Stadt in Österreich, sondern unser Benchmark sind die großen Städte Europas.
Hätte man, weil Sie jetzt die sich entwickelten Infektionszahlen ansprechen, hätte man da nicht eigentlich generell schon früher handeln sollen?
Ja, ich sag's ja, dann haben wir ja das in den letzten Tagen auch noch einmal verstärkt. Ich habe schon im August gesagt, ich verstehe die Regelungen im Handel nicht. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass es Regelungen braucht, die nachvollziehbar sind. Es hat keine Regelungen gegeben bei dieser merkwürdigen Lücke in der Gastronomie, dass man da jetzt nach einer in der Nacht plötzlich die Privatveranstaltungen wie die Schwammerl aus dem Boden wachsen, gleichzeitig die Nachtgastronomie geschlossen ist und wir wissen, dass Jugendliche mit dem Bus nach Bratislava auf die Party fahren. Also das ist ja alles nicht sehr vernünftig. Und daher braucht es auf der einen Seite klare Spielregeln, die jeder kennen muss und die sie auch alle halten können, die auch praktikabel sind. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht glauben, dass die das Schließen von Bereichen plötzlich kein Bedarf mehr nach dem Bereich da ist. Also wir brauchen eine Normalisierung des Lebens auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir klare Spielregeln. Dann glaube ich auch, dass man diese Idee, dass man die Frage von Veranstaltungsräumen an jeder Art und die Idee von Veranstaltungsräumen im Freien jeder Art mit Absolutzahlen regeln soll, diese Idee halte ich noch für zu überarbeiten, weil es ist einfach ein Unterschied, ob 1000 Zuschauer im Wiener Praterstadion sind oder 1000 Zuschauer auf dem Fußballplatz von der Wiener. Und daher hilft uns in dieser Frage im Sinne von vernünftiger Spielregel, hilft es uns nichts, Absolutzahlen festzulegen von Seiten des Gesetzgebers oder des Verordnungsgebers, sondern wir müssen festlegen, wie das Verhältnis von verfügbarem Platz zu der jeweiligen Besucheranzahl besteht. Und das gilt in der Frage von Sportplätzen und Sporträumen und Stadien. Das gilt, wird gelten für Christkindlmärkte. Das muss gelten im Theater, in der Oper, im Kino. Und da braucht es eine Formel, die letzten Endes in ganz Österreich nachvollziehbar und brauchbar ist. Es gibt Kinosäle, da passen 100 Leute rein. Es gibt Kinosäle, da passen 800 Leute rein. Also was hilft uns da jetzt eine absolute Zahl, die in dem einen, nämlich in dem 100-Sitze-Kinoraum sicher viel zu groß ist und im 800-Sitze-Kinosaal sicher viel zu klein ist. Mhm. Also da werden wir noch weiterarbeiten müssen, da wird es noch Entwicklungen geben müssen, aber wie gesagt, die Corona-Kommission, die Idee der Corona-Ampel, hat nach wie vor meine volle Unterstützung. Es ist ein Instrument, das wir intelligent gemeinsam weiterentwickeln müssen und ich bin, wie gesagt, sehr angetan, wenn Sie so wollen, oder bin sehr zufrieden damit, dass ich diese Entwicklung auch wirklich sehe und erlebe und daher ja auch das gestrige Ergebnis auf einer völlig neuen Art der Datenanalyse aufgebaut hat, als das in der Vorwoche.
Jetzt salopp gefragt, wer entscheidet, was in Wien passiert? Sie oder der Gesundheitsminister?
Ja, jeder in seiner Verantwortung. Wir sind in der Frage der Bekämpfung einer Epidemie aneinander gebunden. Das hat der Gesetzgeber sich so ausgedacht. Und da ist der Gesetzgeber der entscheidende Faktor. Und es ist nicht eine Frage, wie sympathisch sind wir uns oder wie nicht sympathisch sind wir uns. Es ist ehrlich gesagt völlig unerheblich und auch völlig wurscht. Es ist genauso unerheblich und völlig wurscht, ob wir gerade in Wien Wahlkampf haben oder nicht. Sondern wir haben gemeinsam die Pflicht, das Beste für unser Land und nicht für unsere Stadt zu machen, damit wir so behütet wie möglich durch diese Krise durchkommen. Und deswegen habe ich auch kein Verständnis für diese komischen parteipolitischen Seiteneinwürfe, die da pausenlos daherkommen. Und bleibe unbeirrt auf dem Weg, von dem ich überzeugt bin, dass wir schon im letzten halben Jahr unsere Stadt gut, so gut es möglich ist, gesichert durch diese Krise, durch diese Gesundheitskrise geführt haben. Und das werden wir auch weiterhin so tun. Und ehrlich gesagt bin ich in den allermeisten Punkten, und das ist, macht es sozusagen leichter, mit dem Gesundheitsminister ja auch einer Meinung. Wir haben, ehrlich gesagt, kaum an inhaltlichen Dissens und daher bin ich da auch wohl gemut, dass mit diesem Gesundheitsminister es auch positiv möglich ist, weiterzuentwickeln.
Nochmal zu den Tests. Es gibt immer wieder Kritik an langen Wartezeiten. Wie will man das im Herbst in den Griff bekommen?
Naja, sondern die Kritik besteht zu Recht und sie ist auch verständlich. Man muss nur um Verständnis bitten, wir sind in einer Entwicklung, ein System aufzubauen, das es in dieser Form überhaupt nicht gegeben hat. Wir haben gestern, glaube ich, über 6000 Tests gemacht, aber im Durchschnitt 5000 Tests pro Tag, die auch täglich abgearbeitet werden müssen. Wir haben eine unglaubliche Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgenommen. Es ist natürlich nicht einfach möglich, jemand aufzunehmen und der arbeitet am nächsten Tag mit 100%, sondern wir müssen die Mitarbeiter einschulen, wir müssen die Strukturen dazu aufbauen. Und das geht natürlich alles viel langsamer und viel zu langsam, was meinen Ungeduldsfaktor betrifft und verständlicherweise auch den der Menschen, die betroffen sind. Wir sind dabei, das System permanent weiterzuentwickeln. Wie wir heuer angefangen haben im Jänner mit diesem Thema, haben wir bei 1450 im Gesundheitstelefon 6 Mitarbeiter gehabt. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir 3 Standorte, wo Mitarbeiter tätig sind. Contact Tracing war überhaupt ein Begriff, den hat es uns gegeben am Beginn des Jahres. Jetzt arbeiten 250 Mitarbeiter in diesem System. Also wenn man diese Zahlen sieht, mit welcher Dimension wir da täglich arbeiten, dann ist verständlich, dass es nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft werden kann. Wir haben ja in Wien ganz bewusst sehr intensiv darauf gedrängt und auch finanziell sehr stark geholfen, dass die Forschung in der Lage kommt, ein neues Testverfahren zu entwickeln. Und ich glaube, mit Scholz können wir auch blicken auf die Wissenschaftler in Wien, denen es gelungen ist, ein anderes Abnahmeverfahren des Tests zu entwickeln, den berühmten Gurgeltest. Und das Tolle am Gurgeltest ist ja nicht nur, dass er wirklich angenehmer ist für den Betroffenen, sondern vor allem ist es Tolle, dass wir kein fachspezifisches Personal brauchen für den Test. Und wenn wir jetzt, werden wir noch ein paar Wochen brauchen, nämlich wahrscheinlich 2-3 Wochen brauchen, bis wir in der Lage sind, auch die Produktion von den Materialien so weit zu haben, dass wir wirklich auf das Gurgeltestverfahren großflächig Schritt für Schritt umstellen können. Und dann sind wir nicht mehr angewiesen auf die begrenzte Zahl von Sanitätern, die wir jetzt jeden Tag brauchen, um die Abstriche zu nehmen. Und dann verändert sich die gesamte Logistik und werden wir einen deutlichen Sprung nach vorne machen, was die Wartezeiten betrifft.
Eine letzte Frage noch. Auch heute wieder hat der Herr Innenminister angesprochen die Quarantänekontrollen und hat auch wieder der Stadt Wien Unterstützung in Form von Polizisten angeboten. Warum schlägt die Stadt dieses Unterstützungsangebot eigentlich aus?
Es ist ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass die Wiener Polizei einen hervorragenden Job macht. Und in vielen Fragen, auch aus meinem Ressort, habe ich exzellent mit der Polizei zusammen. Ob das die Fragen der Sozialpolitik sind oder Verknüpfung mit der Sicherheitspolitik ist, ob das die Fragen des Zusammenlebens von Menschen sind, ob das die Fragen sind, in vielen anderen Bereichen funktioniert das hervorragend. Aber in Fragen der Gesundheitsfragen, wo es letztendlich darum geht, Menschen nach den intimsten zu befragen, das sie überhaupt haben, nämlich ihren Gesundheitszustand, dort hat bei allem Respekt und bei aller Zuneigung zur Polizei die Polizei nichts verloren. Und ich halte einfach nichts davon, dass wir die Polizisten schicken zu Menschen und sie befragen zu ihrem Krankheitsbild, zu ihrem Krankheitszustand. Davon halte ich einfach nichts. Und das ist unverändert. Das habe ich schon die ganzen Monate hinweg gesagt. Abgesehen davon, dass wir nicht die einzige Stadt sind. Der Innenminister muss auch zur Kenntnis nehmen, dass unser Land einen unterschiedlichen Systemaufbau hat. Wir haben Städte, die eine Stadtverwaltung haben und wir haben Bezirke, die keine Bezirksverwaltung haben, in der Form, wie wir Stadtverwaltung haben. Und die Städte in Wien, die Stadt Wien macht genau das Gleiche wie die anderen großen Städte, nämlich wir machen uns diese Aufgabe im Rahmen unserer Verwaltung schlicht und einfach selber. Und das gilt für Wien, das gilt für die anderen Städte, das gilt für Klagenfurt, das gilt für Salzburg und wie sie alle heißen. Innsbruck, Linz, also alle Städte machen sich diese Art und Weise und diese Aufgabe selbst, weil wir einen Magistrat haben, also eine Stadtverwaltung haben. Und daher sind das alles immer nur Querrufe nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier, den Rufe von der Seitenlinie und ehrlich gesagt, es wird das Argument nicht besser, indem man das täglich wiederholt. Danke vielmals für das Angebot, aber ich lehne es auch dankend ab, weil, wie gesagt, ich glaube, Polizisten haben Gesundheitsfragen eine schlechte Position. Und wir sind der Kultur in unserem Land schuldig, dass wir grundsätzlich qualifiziertes Personal mit den Menschen in Kontakt bringen, wenn es um Gesundheitsfragen geht.
Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Stadtrat.
Sehr, sehr gerne. Alles Liebe.
Nicht so rosig sieht jedenfalls die Schweiz die Bundeshauptstadt Wien. Sie steht ihr kritischer gegenüber. Die Regierung in Bern hat eine Reisewarnung für Wien herausgegeben. Sie rät also ihren Staatsbürgern ab, in unsere Hauptstadt zu kommen. Auch in der Slowakei überlegt man, ganz Österreich auf die rote Liste der gefährdeten Länder zu schreiben. Und etwas augenzwinkernd dazu auch unser Tweet des Tages. Andreas Puschautz, mein netter Kollege hier im Kurier, hat nach der gestrigen Zeit im Bild 2 geschrieben: Hat der Martin Thür gerade wirklich gesagt, große Teile Niederösterreichs sind nur Vororte von Wien? Gefährliches Terrain. Und Thür hat daraufhin geantwortet, ja, ich bin Niederösterreicher, ich darf das. Lieber Martin Thür, ich bin auch Niederösterreicher und wir Kremser empfinden Wien ja eigentlich als Vorort der Wachau. Aber zu uns dürfen die Schweizer halt noch kommen. Und unsere Wirte in Niederösterreich, die sind auch netter als zumindest jener in Wien im 8. Bezirk, der ja der vorbeigehenden Sigi Maurer vor einigen Jahren ein ziemlich sexistisches Mail abgeschickt hat. Weil Maurer ihn daraufhin outete, hat er geklagt und darauf bestanden, dass er es nicht war. Jetzt ausgerechnet am für heute geplanten letzten Prozesstag soll man den Täter gefunden haben. Ein Willi aus dem 20. Bezirk soll es gewesen sein. Er soll sogar ein Bekennerschreiben geschickt haben. Nur den Willi, den kennt bisher niemand so genau. Der Prozess wurde daher heute nicht beendet, sondern wiederum vertagt. Und unsere Gerichtsreporterin Michaela Reibenwein hat mit Siege Maurer nach dem Prozesstag gesprochen.
Vor rund einer Stunde hat die grüne Klubobfrau Siege Maurer das Landesgericht für Strafsachen in Wien verlassen. Und jetzt ist sie hier bei uns in unserem Stadtstudio im Pots & Bowls. Ich darf Sie jetzt sehr herzlich begrüßen. Hallo Frau Maurer.
Hallo.
Frau Maurer, ganz kurz zur Vorgeschichte. Sie wurden von einem Herrn Birwirt L. verklagt, nachdem Sie eine sehr obszöne Nachricht, die von seinem Account gekommen ist, veröffentlicht haben. Heute hätten wir eigentlich alle mit einem Urteil gerechnet. Es ist dann anders gekommen. Ihre Laune, nehme ich an, war schon mal besser.
Ja, ich bin entsetzt und fassungslos und stinkwütend. Das, was da heute passiert ist, ich fühle mich komplett gefrotzelt. Es hat der Kläger aus dem Nichts einen Brief produziert, ein angebliches Geständnis von einem noch nie bekannt gewesenen Willi, der ist noch im ganzen Verfahren nie vorgekommen. Sein Anwalt wusste nichts davon. Und es ist jetzt wieder vertagt. Es gab wieder kein Urteil. Das ist nicht die Schuld des Gerichts, sondern die Schuld dieser obskuren Taktik, würde ich sagen. Aber ich bin enttäuscht, dass es immer noch nicht zu Ende ist, dass es immer noch weitergeht in diesem schlimmen Verfahren.
Jetzt sind natürlich alle auf der Suche nach diesem ominösen Willi. So viel hat er uns ja verraten. Wo genau er auffällig ist, weiß man ja noch nicht. Denken Sie, gibt es den überhaupt?
Ich glaube, es gibt so eine 50-50 Chance, ob er existiert oder ob er nicht existiert. Ich glaube jedenfalls, also der Kläger hat in dem ganzen Verfahren immer wieder interessante Theorien, die dann nie weiterverfolgt wurden, gebracht. Also ganz zu Beginn des Prozesses erinnere ich mich, da hätte es einen Mann mit schütterem Haar gegeben, der Bierkisten bestellen wollte und dann nicht bezahlt hat oder man zahlt sie morgen oder bestellt sie von morgen. Der ist auch, von dem war nie wieder die Rede, war auch kein Zeuge. Es ist die Abfolge der Vorkommnisse, er hat sich nicht erinnern können an ganz viele Dinge. Und es hat auch Richter Apostol im ersten Verfahren ja gesagt, er ist überzeugt davon, dass er lügt. Mhm. Und meine Anwältin hat es heute als Märchenstunde bezeichnet. Aber es nutzt nichts. Es gibt jetzt diesen Brief, wer auch immer ihn geschrieben hat und auch, ob dieser Willi existiert oder nicht und ob, wenn er existiert, er diesen Brief geschrieben hat und wenn er diesen Brief geschrieben hat, ob das, was da drinnen steht, der Wahrheit entspricht, das konnte heute natürlich nicht geklärt werden, weil der Herr Birwirt es nicht für nötig befunden hat, den eigentlichen, also aus seiner Sicht den eigentlichen Verfasser der Postings mitzunehmen zu diesem Prozess.
Ja, auch nicht seinem Anwalt Bescheid zu geben, ne?
Genau, ja. Also das macht man ja verständlicherweise so, wenn man in so einem Verfahren steckt, dann redet man nicht mit seinem Anwalt drüber. Also ich bin schwer verärgert und schwer enttäuscht, dass es immer noch kein Urteil gibt. Ja.
Denken Sie, wird es heuer überhaupt noch ein Urteil geben?
Also es ist jetzt so, dass der Herr Kläger binnen einer Woche namhaft machen muss, wer denn dieser Herr Willi sein soll und wo der wohnt und ob er wirklich existiert und wie er mit Nachnamen heißt. Wenn der Herr Willi gefunden werden kann und existiert, wird es einen neuen Prozesstermin brauchen, wo der einvernommen wird. Also es wird sich auf jeden Fall bis zum nächsten Prozesstermin mindestens einen Monat ziehen. Aber also das kann einfach nicht sein, dass das noch viel länger dauert. Also ich hoffe, dass es heuer noch vorbei sein wird.
Wie wir gemeinsam hergegangen sind, haben Sie ja sogar davon gesprochen, Ihnen wäre eine Verurteilung lieber gewesen als jetzt wieder eine Vertagung.
Ja, das ist natürlich in der Verärgerung gesagt. Natürlich ist mir lieber, dass ich freigesprochen werde. Und wenn es jetzt nach dem nächsten Prozesstag ist, dann auch okay. Aber es zieht sich dieses Verfahren einfach seit mehr als 2 Jahren. Und es ist einfach extrem belastend. Es ist auch teuer. Mhm. Die ganze Situation ist ja völlig absurd. Also ich habe mich gegen ein Hassposting gewehrt und bin dafür verklagt worden, verurteilt worden. Und der Prozess ist ja an Skurrilität teilweise nicht zu überbieten. Also auch die, also wir erinnern uns an diese ganzen Auftritte von, also auch wie die da auftreten, ja, das, und was behauptet wird. Und
Sie sprechen da, glaube ich, jetzt das Outfit an. Heute war es sehr normal mit weißem Hemd und langer Hose ausnahmsweise.
Ja. Ich meine, das Outfit sagt natürlich nichts über Menschen aus, aber es ist, es wurde damals auch schon in der Mittagspause Bier konsumiert in rauen Mengen. Also das ist, finde ich, auch eines Gerichts nicht würdig, mhm. Ja, solches Verhalten.
Sie haben es auch gerade vorhin gesagt, das Ganze zieht sich jetzt mittlerweile mehr als 2 Jahre. Und innerhalb dieser 2 Jahre hat sich aber sehr viel in dieser ganzen Thematik, Hass im Netz, getan, auch in der Öffentlichkeit, auch in der Politik. Erst vor kurzem haben Sie das neue Paket auch vorstellen können. War Ihre Geschichte, Ihr Fall ausschlaggebend für das ganze Paket?
Ausschlaggebend sicher nicht. Also die Debatte zu Hass im Netz gibt es ja schon wesentlich länger als meinen skurrilen Fall. Aber natürlich hat die öffentliche Diskussion dazu und diese wirklich skurrile Täter-Opfer-Umkehr in diesem Fall sehr breites Unrechtsgefühl ausgelöst in der Bevölkerung, bei Journalistinnen. Und es ist extrem breit diskutiert worden in Österreich, in Deutschland. Es hat sicher dazu geführt, dass diese Prozesse beschleunigt wurden. Es hat damals sogar unter der türkis-blauen Regierung Bestrebungen gegeben, gegen Hass im Netz besser vorgehen zu können. Und ich bin aber sehr froh, dass es uns jetzt gelungen ist, wirklich ein großes Paket zu verabschieden mit einem großen Justizteil von Alma Sadic, der es Betroffenen in Zukunft tatsächlich ermöglicht, auch in einem Fall wie meinem dagegen vorgehen zu können.
Wenn Sie nur ganz kurz skizzieren können, künftig Opfer, was ist leichter für Sie? Wie können Sie sich wehren?
Also der zentralste Punkt ist sicher das Schnellverfahren. Betroffene von Hass im Netz wollen, dass das weg ist, wollen ihre Ruhe haben. Und bisher haben wir 2 Probleme gehabt, auch in meinem Fall. Hass im Netz ist oft nicht klagbar. Und wenn er klagbar ist, dann extrem teuer. Also ein Unterlassungsverfahren kostet schnell 10.000 Euro. Und beide Probleme gehen wir mit diesem Paket an. Einerseits werden die Straftatbestände so ausgeweitet, dass sie tatsächlich greifen. Andererseits, und das ist der Kern des Pakets aus meiner Sicht, es gibt ein Schnellverfahren beim Bezirksgericht. Mhm. Das funktioniert in Zukunft so, dass man ein Formular ausfüllt, den Screenshot dranhängt, das dem Gericht schickt. Der Richter oder die Richterin entscheidet innerhalb von ein paar Tagen. Dann gibt es einen positiven oder negativen, je nachdem wie es halt ausgeht, einen Gerichtsbeschluss, und wenn der positiv ist, dann muss der Poster das Posting löschen, mhm, und die Gerichtsgebühr übernehmen. Das, mhm, sind 107 Euro, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel Geld, aber es ist sicher ein Betrag, wo man sich schon überlegt, ob man das
ein Zeichen in erster Linie, ne?
Genau, und im weiteren Verlauf, das ist dann ein Unterlassungstitel, im weiteren Verlauf könnte man auch Entschädigungen einklagen. Das ist also dieses Schnellverfahren, das es Betroffenen ermöglicht, schnell, unbürokratisch und kostengünstig zu ihrem Recht zu kommen, ist für mich der Kernteil. Es gibt darüber hinaus aber noch viele andere Verbesserungen.
Eine abschließende Frage. Sie hatten ja früher das Problem, unter Anführungszeichen, Ihr Weg zur Arbeit führte Sie jeden Tag beim Bierwirt vorbei. Kommen Sie jetzt noch hin und wieder am Lokal vorbei?
Selten, aber doch, es ist, also ich weiche nach wie vor nicht aus, ich sehe das nicht ein. Ich kriege immer wieder Nachrichten von anderen Leuten, die dort vorbeigehen und Dinge beobachten. Ja. Aber es ist, also ich gehe nach wie vor selbstbewusst dort vorbei.
Frau Maurer, herzlichen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Michaela Reibenwein war das im Gespräch mit Sigi Maurer, und ich möchte mich mit einer kleinen Wettervorschau für das Wochenende verabschieden. Bei uns in Krems soll es am Wochenende 27 Grad bekommen und täglich fast 10 Stunden die Sonne scheinen. In unserem Vorort Wien ist es sogar noch 1 Grad wärmer. Richard Kasel wünscht jedenfalls ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, haltet Abstand und bleibt gesund.